Ich habe mich letztens so gefragt, so das bewegt mich immer mal wieder. Was ist eigentlich ein Christ? Was ist eigentlich ein Mensch, der sagt, er ist ein Christ? Was ist das Christsein? Da ist ein Mensch, der hält die 10 Gebote oder bemüht sich jedenfalls, das zu halten. Geht jeden Sonntag in den Gottesdienst, soweit es ihm möglich ist. Er liest in der Bibel, wenn es irgendwie geht, und betet. Ein guter Christ, oder? Bin so beim Nachdenken darüber gestolpert, dass wir doch ein bisschen dazu neigen, so das Äußere, die äußeren Erscheinungsformen des Christseins damit zu verwechseln, was Christsein eigentlich ist. Und ich glaube, dass da ganz viel Krampf herkommt, dass wir manchmal nur den Äußerlichkeiten nachleben und uns wundern, dass da keine Kraft hinter ist, dass da irgendwie nichts passiert, nichts geschieht. Ich glaube, dass auch viel Resignation, auch unter den Christen, einfach deshalb da ist, weil vielleicht manchmal zu viel Äußerliches einfach nur passiert. Im Römerbrief, Kapitel 8, in Versen 14 und folgende, da heißt es so: Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Schauen wir uns diesen Bibeltext an. Da geht es erstmal gar nicht um unser Verhalten. Da geht es überhaupt nicht um ein Verhalten von uns, sondern um eine Tat Gottes an uns. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nicht die äußeren Erscheinungsformen, versteht mich bitte nicht falsch, die ich schon wichtig finde, die sicherlich auch wichtig sind, die machen dich zu einem Christen, sondern die Tat Gottes. Nicht unser Tun ist entscheidend, sondern Gottes Handeln. Das Wort Gottes sagt über uns alle, wir sind erlösungsbedürftig. Jeder von uns, ohne Ausnahme. Gebrochene Existenzen aus Gottes Augen, die von Neuem geboren werden müssen, sagt Gottes Wort. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. So lesen wir das in Johannes 3. Was ist Neugeburt? Was ist Wiedergeburt? Es wurzelt in alttestamentliche Aussagen wie der Bitte sein des seine Sünde bekennenden Davids um den neuen Geist und der Verheißung einer Erneuerung des Herzens, des innersten Personenkerns durch den von Gott gegebenen Geist. Die Verwirklichung, also dass das wirklich Realität wird in unserem Leben, die wird im Neuen Testament von Jesus her möglich, von dem, was er am Kreuz getan hat, von seinem Heilswerk wird das möglich. Im Glauben an Jesus Christus, der sein Leben für diese erlösungsbedürftige Welt, für uns erlösungsbedürftige Existenzen gegeben hat. Und wenn wir das glauben, dann geschieht eine Neugeburt. Die mache nicht ich, sondern die macht Gott in seinem Geist. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus mich persönlich erlöst, dann werde ich neu. Und darum geht's, dass wir das erleben für uns selber als Christen, dass wir diesen Glauben finden, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für mich gestorben ist. Dass es nicht nur allgemeingültige Tatsache ist, die man halt weiß, sondern dass ich das für mich persönlich in Anspruch nehme. Dass ich weiß, aus Gottes Sicht bin ich eine verlorene Existenz, eine zerbrochene Existenz. Und dass dieser Zerbruch nur geheilt werden kann am Kreuz von Golgatha, wo Jesus für diesen Zerbruch gestorben ist. Und wenn ich das glaube, dann geschieht etwas Neues. Dann werde ich neu geschaffen, aber aus Gott, nicht aus mir. Und durch dieses von Gottes Seite aus vollzogene, geheimnisvolle Geschehen der Wiedergeburt. Ich kann das nicht erklären. Die Bibel sagt im Korintherbrief, ist jemand in Christus, ist ja eine neue Kreatur. Frag mich aber nicht, wie das geht. Das müssen wir Gott fragen. Aber es ist Fakt, dass etwas Neues geschieht, dass wir neu geschaffen werden. Und im Rahmen dieser Wiedergeburt, in dem Geschehen dieser Wiedergeburt, in diesem Geheimnis Gottes, was er für uns tut, da passiert, dass er seinen Geist, den Heiligen Geist, wie die Bibel sagt, in uns legt. Dass wir quasi für dieses Geschehen hin ein Siegel haben, das das belegt, nämlich Gottes Geist. Und wir können uns nur als Kinder Gottes wirklich erkennen und wahrnehmen, wenn Gottes Geist in uns ist. Wir sind Kinder Gottes. Und das macht der Geist Gottes uns deutlich. Und lediglich der Glaube an unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, setzt die Neugeburt, setzt die Wiedergeburt in Gang. Und es ist nicht, wie viel du Bibel gelesen hast. Und es ist nicht, ob du alle geistlichen Seminare der geistlichen Gemeindeerneuerung besucht hast. Es ist nicht, dass du alles richtig gemacht hast. Es ist nicht, dass du irgendwie so aussiehst wie alle Christen. Es hat damit nichts zu tun. Sondern es ist wirklich das Handeln Gottes. Und durch diese Neugeburt werden wir erfüllt mit dem Geist Gottes. Und dieser Geist erneuert uns quasi von innen heraus. Nicht wir verbessern uns, sondern wir werden erneuert und dadurch befähigt, die christlichen Dinge, die christlichen Züge so zu entwickeln, die durch die Geburt schon in uns angelegt sind. Es ist vielleicht wie eine DNA. Es ist alles angelegt und es muss sich entwickeln. Der Geist Gottes ist der Motor, der mein sogenanntes christliches Leben zum Laufen bringt. Christen zeichnen sich dadurch aus, dass sie von Gottes Geist geführt sind oder wie es hier heißt, getrieben sind. Und jeder, der einen Computer hat und betreibt, weiß, ohne Treiber läuft da gar nichts. Ich muss einen Druckertreiber installieren, einen Treiber für ein externes Laufwerk, einen Treiber für eine Musikkarte oder was weiß ich. Und wenn ich das nicht getan habe, läuft das Ding nicht. Das ist zum verzweifelt werden, wenn man sich nicht auskennt. Und ich muss das laden, damit ich speichern, damit ich drucken, damit ich mit diesem Computer auch arbeiten kann. Ohne Treiber läuft nichts. Und als Christen haben wir den Treiber, den Geist Gottes, installiert. Wenn der Geist Gottes bewegt, wen der Heilige Geist befähigt, das zu tun, was er tun soll, der ist ein Kind Gottes. Getrieben werden wir letztlich immer. Die Frage ist nur, von wem? Von Menschen, von ihren Erwartungen, von uns selber, von unseren Trieben. Wir sollen tun, was unsere Triebe von uns verlangen, auch wenn es schon lange nicht mehr gut für uns ist. Aber ist der Glaube, ist ein Christsein nur eine Variante des Getriebenseins? Das kann es ja wohl auch nicht sein. Aber hier heißt es, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nein, Gottes Geist treibt dich nicht gegen deinen Willen. Das tut er nicht. Er erzieht uns. Er macht Christus in uns stark. Er erinnert uns an das, was Jesus uns geschenkt hat. Er macht, dass wir erkennen, es tun wollen und können, was Christus will. Gottes Geist ist wie so eine Oberleitung bei der Eisenbahn. Er macht, dass du fährst, dass du andere tragen kannst, dass du ankommst, wo du hingehen willst, dass du zum Ziel kommst. Der Heilige Geist aber treibt dich in die Freiheit. Er macht uns frei vom Urteil anderer Menschen, frei von jedem gehetzten Getriebensein. Er macht frei zu einem gesunden Umgang mit uns selber und unseren Trieben. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Soweit die Theorie. Jetzt versuchen wir mal, das Ganze für unser Leben irgendwo greifbar zu machen. In der Heiligen Schrift wird der Geist Gottes nicht als etwas Nebulöses, etwas so wabernde Kraft irgendwo oder wie man sich das immer auch vorstellen kann, beschrieben, sondern in der Heiligen Schrift wird der Heilige Geist ja mit den Attributen einer Person beschrieben. Als dritte Person des dreieinigen Gottes. Und ich glaube, dass man diese Stelle hier aus dem Römerbrief, die ich zitiere, am besten so versteht, dass man sich den Heiligen Geist wie einen leitenden Freund, wie einen Mentor vorstellen darf. Und diese Freundschaft gilt es zu pflegen und zu entwickeln. Darum geht es auch darum, dass wir den Heiligen Geist auch wirklich als Freund gewinnen. Das ist vielleicht ein komischer Gedanke. Das Wort Gottes spricht vom Heiligen Geist oft in Beziehungsbegriffen. In Beziehungsbegriffen, die einer Freundschaft nahe kommen. Wir können, heißt es dort, ihn zum Beispiel betrüben. In jeder Freundschaft, in jeder Beziehung kann ich einen Menschen betrüben. Ich kann ihn dämpfen, ihn sogar auslöschen. Oder eine Beziehung zu ihm haben, die im Wort Gottes sogar als erfüllt bezeichnet wird, als feurig, als brennend beschrieben wird. Ich hoffe, dass ihr Ehepaare noch so voneinander denkt. Selbstverständlich hinkt jedes Bild. Und der Heilige Geist ist weit mehr als ein Freund. Und Freund darf hier auch nicht im Sinne von Kumpel verstanden werden. Aber dennoch ist der Heilige Geist etwas, an den ich mich wenden kann, wie zu einem Freund, an den ich reden kann. Und das Bild einer Freundschaft zeigt sehr gut, wie unsere Beziehung zum Heiligen Geist aussehen kann. Im Positiven wie auch im Negativen. Für uns ist das oft irgendwie nicht greifbar, das mit dem Heiligen Geist. Und Begriffe wie Freund, wie Führer und so weiter helfen uns wirklich, mit dem Geist Gottes zu leben. Und viele oder manche denken, eigentlich braucht man das nicht. Oder ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Oder eigentlich das mit dem Heiligen Geist, ja, das ist so eine neumodische Sache. Das braucht man vielleicht gar nicht so. Aber ohne Geist leben, liebe Geschwister, das funktioniert nicht. Das wird eine ganz traurige Geschichte, weil da nur noch Äußerlichkeiten stehen. Und die gehen nicht, die helfen uns nicht wirklich. Ich komme ja aus dem Rheinland, aus dem schönen Rheinland und aus dem Flüsse-Dreieck Rhein-Mosel. Und direkt an der Mosel, ziemlich an der Nähe, wo die Mosel in den Rhein fließt, gibt es einen Segelflughafen in Winningen. Und da fährt man, wenn man die 61 fährt, fährt man da vorbei, fährt man über diese große Moselbrücke, sehr imposanter Ausblick. Und direkt da an der Seite ist ein Segelflugplatz. Da bin ich früher oft hingefahren, oft mit dem Moped und habe mir das da angeguckt. Und so ein Segelflieger, das ist schon eine tolle Sache. Ich hätte das gerne mal gelernt, hatte leider nie das nötige Kleingeld dafür. Aber ein Segelflieger, der braucht einen Blick fürs Wetter, für die Wetterlage. Weil er muss das irgendwie hinkriegen, in einen Aufwind zu kommen. Sonst ist er ganz schnell wieder unten. Konnte ich da immer beobachten, das war immer ganz schön. Es gab welche, das waren wohl die Profis da, die kannten sich da aus. Scheinbar über dem Fluss gab es eine bestimmte Stelle, wo immer Aufwinde waren. Die wurden hochgeschleppt mit einer Sportmaschine, zack, und dann flogen die einmal so und direkt in den Aufwind und zitt, gingen die ab. Weg waren sie. Und die flogen Stunden weg da. Die sind teilweise 3-4 Stunden nach dem Start erst wiedergekommen. Fand ich faszinierend. Und da gab es welche, die kannten das scheinbar nicht. Die flogen hoch, zipp, einmal drehen und dann waren die schon fast wieder unten. Die haben keinen Aufwind gekriegt. Und der beste Segelflieger funktioniert nicht, wenn er keinen Aufwind hat. Ohne Aufwind musst du bald wieder landen. Und wenn du keinen Aufwind hast, dann fällst du runter. Ohne den Aufwind des Geistes Gottes geht es mit dem Glauben bergab. Auch wenn du alles Mögliche tust, er geht trotzdem bergab. Da kannst du noch so viel Äußeres tun. Du verlierst immer an Höhe. Das ist wie ein Gesetz. Und das hat noch nicht einmal damit zu tun, dass du irgendwie da unterwegs bist und wie ein Wilder sündigst. Nein, dein normales Glaubensleben läuft an so viel Widerstand vorbei, dass du immer weniger vorankommst. Wie beim Segeln. Der ganz normale Luftwiderstand reicht aus, dass du runterkommst. Wenn du nicht in den Aufwind kommst, wenn du nicht etwas findest, was dich wieder hochhebt. Und das will der Geist Gottes tun. Wo ist der Aufwind für dich? Wo erlebst du, dass sich der Geist Gottes wieder hochbringt? Wir brauchen diesen Aufwind des Geistes Gottes, sonst verschleißen wir und wir stürzen ab. Und ich glaube, deshalb sagt Jesus uns heute, ich will dich wieder in den Aufwind des Geistes stellen, damit du wieder im Glauben nach oben in die Weite kommst. Bitte Jesus heute darum, ja bitte den Heiligen Geist ganz konkret darum, dass du wieder in diesen Aufwind des Geistes Gottes kommst. Bist du bereit dazu oder sagst du, ich brauche das gar nicht? Bist du bereit dazu, dass der Heilige Geist an deiner Hand dein leitender Freund sein darf? Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und der Heilige Geist, der macht dann etwas in unserem Leben, das nenne ich Führung. Er wird so etwas wie mein Führer meines Lebens. Das ist elementar wichtig, weil sonst, wenn das der Heilige Geist nicht tut, machen wir das. Ich habe etwas erlebt bei der Bundeswehrzeit in Sonthofen. Das war ja, da ist ja Hochgebirge drumherum und wir haben einige Touren da gemacht. Und unter anderem hatten wir eine Tour, da hatten wir nur eine Marschzahl. Da mussten wir zu einem Ziel kommen und mit dem Kompass und die Marschzahl, heute bei GPS ist das ein bisschen einfacher, wir haben das noch so richtig mit Karte und Kompass und so gelernt. Und ich war zu dämlich dafür, ich habe das nicht geschafft. Und ich habe gemerkt, ich habe irgendwie einen falschen Weg, ich bin da irgendwie so einen Berg hochgestiegen und als ich so halbwegs oben war, habe ich gemerkt, du bist auf dem falschen Berg. Und ich habe was ganz Entscheidendes gelernt dabei, das machst du nicht ein paar Mal hintereinander. Das schaffst du nicht. Mir ist das zweimal passiert. Da war ich am Boden. Ging nichts mehr. Ich hatte dann auch keine Kraft mehr für den richtigen Weg. Und das ist das Fatale. Du kannst nicht beliebig oft den falschen Weg gehen. Wir denken immer, das geht immer so einfach. Das kannst du nicht, weil es kostet Kraft. Es kostet viel und verzehrt deine Kraft. Verzehrt auch deine geistliche Kraft. Die Fehler, die du im geistlichen Leben machst, die kosten Kraft. Und wenn du die nicht wieder erneuert bekommst, dann ist diese Kraft auch weg. Und selbst wenn du dann den richtigen Weg erkennst, wirst du nicht mehr die Kraft haben, diesen Weg zu gehen. Falsche Wege, blinde Triebe, die kosten einfach zu viel Energie und bringen auch keine Frucht. Deshalb ist es so wichtig, dass der Heilige Geist dich die richtigen Wege führt, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Seine Führungen an den Weggabelungen unseres Lebens, die sind kein Luxus oder irgendwas für Hypercharismaten, sondern das ist etwas, was lebensentscheidend ist für uns. Wir können nämlich ganz schnell in Teufels Küche kommen. Ich kenne immer wieder Geschwister, die verzweifeln unter ihrer Lebenssituation. Und sie kommen nicht mehr klar mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und dann frage ich manchmal, hast du denn Gott gefragt damals? Nö. Ich fand das cool so. Wunder dich nicht, wenn du deine eigenen Entscheidungen triffst und irgendwann diese Entscheidungen Konsequenzen haben, dass du damit nicht mehr zurechtkommst und keine Kraft hast. Und je mehr falsche Entscheidungen du triffst, je weniger Kraft hast du. Der Heilige Geist will uns diese bei Entscheidungen wirklich führen. Halt doch mal inne. Halt doch mal inne an den Weggabelungen deines Lebens und frag Gott. Und bete zu Jesus und bitte ihn, was soll ich tun? Was ist der richtige Weg? Wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes, sonst verplempern wir unsere Kraft. Vielleicht sind hier heute einige, die so in eine Sackgasse gelaufen sind. Der Geist Gottes will dich führen. Er will dich leiten. Vielleicht auch wieder aus der Sackgasse heraus. Dann lass es doch zu. Mich fragen immer Leute, na Michael, wie geht es dir denn? Jetzt gerade nach meinem Sturz und so, wird immer sehr viel gefragt, wie geht es dir? Ein Mentor und ein geistlicher Vater von mir, der hat anders gefragt. Und das hat mich damals unwahrscheinlich beeindruckt. Er hat immer gefragt, na Michael, wie geht es mit dem Geist Gottes in dir? Wie geht es dem Geist Gottes in dir? Kann er dich noch führen und leiten? Treibt er dich auch aus den Sackgassen heraus? Und der Geist Gottes, wenn er uns führt und leitet, der setzt uns in Bewegung. Wie ist denn unsere Beziehung zum Heiligen Geist? Kann es sein, dass wir stehen geblieben sind? Ich kenne viele Christen, die bleiben da stehen. Das kann ganz schnell passieren. Zum Beispiel, dass wir innerlich manchmal stehen bleiben. Ich bin ja jetzt, kann jetzt auch schon auf ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte Lebenserfahrung zurückblicken. Und ich neige gerne dazu, das, was vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren war, zu irgendwie so ganz toll zu finden. Und was jetzt so aktuell ist, das ist irgendwie so, ist nicht mehr so schön. Wir neigen dazu, irgendwie so stehen zu bleiben bei irgendwelchen schönen Sachen, die wir mal erlebt haben, und versuchen, die zu konservieren. Es geht aber nicht. Unser Leben geht weiter. Habe ich mich vielleicht bildlich gesprochen hingesetzt und warte wieder auf das schöne Wirken der vergangenen Zeiten, dass es doch wieder so schön wird wie vor 20 Jahren? Das kommt nicht mehr. Ganz einfaches Beispiel. Ich bin ja so ein Fan von Frankreich. Wir sind im Urlaub immer wieder an eine und dieselbe Stelle gefahren, in einen bestimmten Ort, auf einen bestimmten Campingplatz, wo es uns super toll gefallen hat. Und das eine Jahr, das war so schön, das war so toll. Und wir haben so viel Gutes erlebt. Und nächstes Jahr fahren wir wieder dahin. Und nächstes Jahr kommen wir da an und da regnet es in Strömen. Es war alles blöd. Streit. Es ging alles irgendwie nicht. Es war nicht zu konservieren. Es war ein anderer, es war anders. Und wir mussten lernen, uns wieder neu auf diese Situation einzustellen. Dann wurde es auch wieder schön. Aber du kannst es nicht konservieren. Und das mit dem Heiligen Geist, wenn du das vor 20 Jahren mal erlebt hast oder geistliches Leben vor 20 Jahren hast, da zehrst du heute nicht mehr von. Das ist verbraucht. Das hat sich verschlissen. Du musst es heute wieder erleben. Oder nehme ich die negativen Erfahrungen mit dem vermeintlichen Wirken des Heiligen Geistes irgendwie so gefangen. Ich habe manchmal so den Eindruck, besonders bei evangelikalen Christen ist das immer so ein bisschen auch so ein rotes Tuch. Man muss da aufpassen. Das ist irgendwie gefährlich. Das ist so ein Gedanke in uns, der sich manchmal da eingeschlichen hat und dass wir von vornherein dem Wirken des Heiligen Geistes überhaupt keine Chance mehr geben. Dass wir einfach sagen, ich habe mal gehört, dass der und der da Schlimmes mit erfahren hat oder Fehler mitgemacht haben. Natürlich, es passieren Fehler. Jeder Christ, der irgendwie versucht, unterwegs zu sein als Christ, wird Fehler machen. Aber davon dürfen wir uns nicht immer wieder bremsen lassen. Mein inneres Bild, ist das etwas, wovor ich Angst habe, wovor ich mich hüten muss? Oder ist mein inneres Bild des Heiligen Geistes, vielleicht wie ich bei den Kindern gesagt habe, dass ich wie an einem Baum, an einem Wasserfluss bin, der immer Nahrung kriegt. Der Geist Gottes will ich aufbauen. Es gibt einen aufbauenden Dienst des Geistes. Erwarte ich das? Erwarte ich diese Führung und dass sie mir gut tun wird? Ich habe mal eine Frau kennengelernt, die hatte ganz furchtbare Ängste, in eine Gemeinde zu gehen, in eine bestimmte Gemeinde. Und sie hat sich über Jahre ganz schwer getan. Die war gläubig. Die wollte wirklich Jesus erleben und sie kam in eine Lebenskrise hinein und hat sich ganz schwer irgendwie da rauszufinden. Ich bat sie, sie soll wirklich sich Jesus öffnen, sie soll sich dem Heiligen Geist öffnen, der wird in ihrem Leben Gutes tun. Ja, und dann kam raus, dass sie vor 20 Jahren auf Hörensagen hin mal gedacht hat, in einer Gemeinde wäre ganz schlimme Zustände. Das Dumme war, ich war Pastor dieser Gemeinde. Und dann habe ich die Geschwister gefragt, war das wirklich so? Sagt sie, nee, überhaupt nicht. Und das war nur auf Hörensagen. Lass uns gute Erfahrungen mit dem Geist Gottes machen. Manchmal ist es auch so, dass wir auch resigniert sind. Kenne ich alle schon. Habe ich alles schon mal gehört. Das war das Beispiel eines Pastors, der so resigniert meinte, das mit dem Heiligen Geist und Heilung und alles, haben wir alles schon gehört. Haben überall schon Seminare drüber gehört und nichts ist passiert. Nein, bleib erwartungsvoll. Erwarte, dass Gott in dein Leben hineinwirkt durch seinen Heiligen Geist. Ich erwarte das. Ich erwarte, dass es nicht so bleibt. Ich erwarte, dass Jesus Christus hier anfängt, in meinem Leben Dinge zu verändern. Sonst brauche ich kein Christ sein. Sonst ist das nur ein Krampf. Und ich bitte euch, habt diese Erwartung. Lasst das immer wieder zu. Bittet den Heiligen Geist darum, dass er in eurem Leben Dinge verändert. Ehe und Freundschaft funktioniert genau so. Als Seelsorger frage ich öfters mal in der Eheseelsorge, wann hast du denn das letzte Mal deinen Partner neu entdeckt? Ups. Das ist das Entscheidende, dass eine Ehe wirklich stabil bleibt und eine Ehe interessant bringt. Das hält jede Ehe in Gang. Und das hält auch unseren Glauben in Gang. Damit eine Beziehung lebendig bleibt, musst du dich immer wieder neu darauf einlassen. Lass dich neu auf die Führung des Heiligen Geistes ein. Begegne ihm neu. Lass das nicht zu, dass Enttäuschungen und Versagen dich zaghaft werden lassen. Der Geist Gottes sagt dir heute, geh weiter. Wenn es sein muss, tue Buße. Aber gehe weiter. Gehe weiter im Glauben. Resigniere nicht. Du bist lau geworden, vielleicht. Dann reiß dich zusammen. Nein, das ist nicht die Lösung dafür. Sondern suche eine persönliche Zeit der Freude im Geist. Das ist manchmal das Geheimnis, dass wir uns darauf einlassen und dass wir in dem Ding, wo wir geistlich Gemeinschaft haben, wo Gottes Geist reden kann, wie gleich in der Anbetungszeit, die wir jetzt haben werden, dass du dich darauf einlässt, dass du dich nicht so hinstellst und sagst, mal schauen, ob Karl Ingo die Noten trifft, ob es nicht zu laut wird, ob es meinem Geschmack entspricht. Da wirst du nichts erleben. Geh so hin. Guck gar nicht auf Karl Ingo, ist egal, ob er die Noten trifft. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Lasst euch drauf ein. Diese Zeit, die wir jetzt haben werden, ist eine einmalige Chance, dass Gottes Geist zu dir reden kann. Ich bitte euch jetzt im Gebet innerlich, euch darauf einzustellen und zu sagen, Geist Gottes, werd du mein leitender Freund. Komm du jetzt in mein Leben. Ich will auf meine Erfahrungen, die vielleicht nicht so waren, jetzt nicht zurückblicken, sondern ich will mich ganz neu darauf einlassen, dass Gottes Geist jetzt da ist. Fange heute an, zum Geist Gottes zu sprechen. Geist Gottes, ich möchte mich heute neu zu dir aufmachen und neu von dir erfüllen lassen. Lass es zu. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Amen.